ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Heute spreche ich mit Alexandra Venier, die gemeinsam mit dem deutschen Journalisten Oliver Dasgupta den investigativen Dokumentarfilm Die Zelle – Putins Wiener Spione produziert hat. Der Film läuft bereits auf Join.at und offenbart Zusammenhänge im sicherheitspolitischen System, die mehr als nur bedenklich sind. Ein paar Stichwörter und Namen: Putin, Wirecard, Gaddafi, BVT, Kickl, DSN, Kneißl, Hessenthaler. Alexandra Venier und Oliver Dasgupta fügen Elemente zu einem Ganzen, die nur vordergründig nichts miteinander zu tun haben und das innenpolitische Geschehen der letzten Jahre mit geprägt haben. Herzlich willkommen, Alexandra Venier, beim Materie-Podcast.
Ja, danke für die Einladung, lieber Nico.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du hast einen großartigen Film gemacht, der eigentlich schon läuft, den ich auch schon sehen durfte bei einer, kann man das Premiere nennen?
Ja, klar, war das so eine Premiere.
Das war eine Premiere, ja. Und ich war tatsächlich überrascht, wie inhaltlich dicht dieser Film ist und wie sehr er Aspekte der österreichischen Politik auch abdeckt. Das habe ich mir beim Titel Die Zelle, Putins Wiener Spione, nicht unbedingt gedacht. Magst du uns vielleicht einmal aus deiner Sicht eine kurze Synopsis geben, was denn die Zuseherinnen und Zuseher von diesem Film zu erwarten haben?
Ja, gerne. Also im Zentrum stehen die drei mutmaßlichen russischen Spione, Jan Marschalek, Egisto Ott und Martin Weiß. Jan Marschalek war jahrelang der COO, also einer der Geschäftsführer von Wirecard. Das ist, glaube ich, wie wahrscheinlich fast jeder weiß, ein großes deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen gewesen. Und Jan Marschalek hat sich 2020, nachdem Wirecard in den Konkurs geschlittert ist, unter Hilfe österreichischer Freunde nach Russland abgesetzt. Man hat dann im Zuge dessen immer mehr herausgefunden, dass es in Österreich tatsächlich einen Haufen Menschen gibt, die im Zuträger waren und im Zuge dessen eben auch Richtung Russland spioniert haben. Also das waren insbesondere Egisto Ott und Martin Weiß, die ich vorhin schon genannt habe, die eben auch im Dienste des BVT standen. Das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Und im Zuge dessen haben diese Personen eben ein doppeltes Spiel gespielt. Also einerseits waren sie halt für den Verfassungsschutz tätig und andererseits eben auch für Jan Marschalek, der wiederum wohl ein russischer Spion war oder auch ist. Und da gibt es jetzt eine Vielzahl an Aktivitäten, auf die wir draufgekommen sind, beziehungsweise auf die viele Journalistinnen vor uns schon draufgekommen sind. Und die haben wir jetzt eben zusammengetragen in einem Film.
Danke mal für dieses Intro. Da sind ja jetzt schon mal zwei Themenkomplexe drinnen, die für Menschen die österreichische Innenpolitik und die Geschehnisse rundherum oder die Sache rund um Wirecard verfolgt haben, nicht notwendigerweise vorderhand zusammengehören. Also die hat man auch an zwei verschiedenen Punkten in der Geschichte wahrgenommen in den letzten Jahren. Auf der einen Seite gab es eben diese Wirecard-Geschichte, dann die Sache mit dem BVT. Ich bin ganz sicher, dass für viele Menschen Marschalek und Ott und Weiß jetzt vorderhand nicht irgendwie zusammengehört haben. Vielleicht, wenn man näher hingeschaut hat, aber das war schon mal jetzt nicht unbedingt für mich überraschend, aber sind schon mal zwei Puzzleteile, die da zusammenfinden, an die sich dann aber noch erstaunlich viele andere, auch im Sinne von politischen Parteien, möglicherweise anbauen. Interessanterweise habe ich ja beim Anschauen dieses Films sehr viele Menschen gesehen, die mir auch persönlich bekannt sind. Auch damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Zum Beispiel Martin Weiß. Ich war ja selbst im Parlament, auch im Innenausschuss, auch im Unterausschuss dieses Innenausschusses. Und dieser Martin Weiß ist da immer wieder auch mitgekommen. Also war auch immer sehr freundlich, ein bisschen nervös und hektisch hat er immer gewirkt, aber immer sehr freundlich. Im Hintergrund hat er dem dem Herrn Griedling, der damals Leiter des BVD war, auch immer wieder die Unterlagen gereicht. Und Griedling hat auch immer wieder bei Martin Weißer rückgefragt. Das war so im Jahr 2014, 15, 16, als ich da aktiv war im Parlament. Da war der Martin Weiß einfach auch immer ein Mensch, der anwesend war. Und jetzt 10 Jahre später sehe ich ihn auf einmal auf der Kinoleinwand und wundere mich über seine Vergangenheit, die ich, habe jetzt auch sozusagen einen Namen zu diesem Gesicht, weil das war mir vorher gar nicht bewusst, wie der Herr heißt.
Da hast du uns wahrscheinlich auch dann einiges voraus, weil für uns ist der tatsächlich ein bisschen auch so ein weißer Fleck auf dieser Spionagelandkarte, weil es tatsächlich extrem wenige Informationen zu Martin Weiß gibt. Es gibt auch ganz, ganz wenig Bildmaterial. Also wir haben auch überhaupt kein Bewegtbildmaterial zu ihm gefunden. Also der hat sich ja auch wirklich sehr schnell verdünnisiert aus dieser ganzen Geschichte. Und hat sich wohl auch, also es heißt, Marsalek hätte ihm 2021 dabei geholfen, nach Dubai zu flüchten. Ich glaube, das stimmt so nicht ganz, weil in Wahrheit gab es nie einen Haftbefehl, der konnte einfach ganz regulär ausreisen.
Was erstaunlich ist, also Martin Weiß, man weiß jetzt nicht, wo er sich aufhält, vermutlich in Dubai oder möglicherweise kann man von Dubai auch anderswohin reisen. Genau. Kein Mensch weiß oder zumindest nicht, die Behörden wissen zumindest nicht, wo er sich aufhält.
Genau, ich glaube, man muss dazu sagen, dass Martin Weiß ja die Chance gehabt hätte, eventuell der Nachfolger von Peter Griedling zu werden. Also das war damals der Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Er ist aber nicht so schnell aufgestiegen, wie er sich das gewünscht hätte. Da gab es dann halt Animositäten zwischen ihm und seinem Vorgesetzten. Und das war auch dann einer der Hauptgründe, warum er dann sich dann auch, ich glaube, im Jahr 2019 hat karenzieren lassen und dann auch mehr oder weniger dann relativ fließend übergewechselt ist zu Jan Marsalek, bei dem er dann auch zeitweise in München gewohnt hat.
Ja, der nächste Punkt, der mich überrascht hat, dass ein ehemaliger BVD-Mitarbeiter dann so nahtlos in die Sphäre von Wirecard wechselt, bis in die persönliche Sphäre hinein, das legt ja nahe, dass es schon vorher sehr tiefe Verbindungen zwischen den beiden gegeben haben muss.
Ja, also das war, glaube ich, auch dem geschuldet, dass natürlich, also einerseits natürlich, man muss sich ja Wirecard auch vielleicht nochmal, oder man muss sich bei Wirecard nochmal vor Augen führen, was das eigentlich für ein Unternehmen war. Also das war ja auch ein Finanzdienstleister, der ja Zahlungen ermöglicht hat, die ein bisschen unterm Radar von, ich sage jetzt mal, Finanzbehörden waren. Also das war natürlich dann auch sehr attraktiv für Nachrichtendienste und Geheimdienste. Man weiß heute, dass der deutsche Nachrichtendienst BND auch seine V-Personen mit Wirecard bezahlt hat. Das war sicher auch für Österreich sehr spannend. Und was wir wissen, ist auch, dass Martin Weiß gezielt den Kontakt zu Jan Marsalek gesucht hat, der ja auch ein Österreicher ist. Also das war dann auch irgendwie relativ einfach, da irgendwie anzudocken. Und Jan Marsalek dürfte zu dem Zeitpunkt wiederum schon angeworben worden sein, mutmaßlich vom FSB, also vom russischen Inlandsgeheimdienst, und hat wiederum für sich beschlossen oder auch für Russland beschlossen, dass es natürlich sehr attraktiv ist, Zugang zu bekommen zu einem österreichischen Nachrichtendienst. Also das war natürlich eine Freundschaft, die auf Gegenseitigkeit beruht hat, aber halt nicht in dem Sinne, dass man sich besonders gerne mochte, sondern dass man sich einander sehr nützlich war.
Mhm. Das sind interessante Verbindungen. Ein großer Aha-Effekt für mich war, und ich habe mir das in meinem Leben vorher, glaube ich, so noch nicht schlüssig durchüberlegt, dass man natürlich für dunkle Machenschaften, die Geheimdienste oder Nachrichtendienste, wie sie sehr oft richtigerweise bezeichnet werden, aber auch paramilitärische oder militärische Organisationen, also wenn es hier Zahlungsflüsse gibt, und die Wagner Group kommt ja in diesem Film auch vor, dann braucht es ja irgendwie eine Möglichkeit, diese Zahlungen auch herzustellen. Und dass da möglicherweise Wirecard ins Spiel kommt und dafür zur Verfügung gestanden ist, daran hätte ich vorher nicht gedacht. Also diesen Gedanken habe ich selbst eben nicht nachverfolgt, aber irgendwie erschließt sich das als relativ logisch.
Genau, also Wirecard selber ist ja eine Prepaid-Kreditkarte, also auf die konnte man halt alle möglichen Zahlungen buchen, also ich mal vielleicht 100.000 Euro oder so. Es war aber dann quasi dann auch nicht mehr ersichtlich, wo das Geld dann ursprünglich herkam. Man hat dann halt diese Prepaid-Kreditkarte dann irgendwem übergeben können, der dann halt damit gemacht hat, was auch immer. Ja. Also insofern ein wahnsinnig praktisches Zahlungsmittel für Menschen, die sich jetzt einmal, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt nur in legalem Rahmen bewegen möchten.
Ja, das jetzt in der Nachbetrachtung erschließt sich das eigentlich als eine relativ logische Geschichte, ein logischer Zusammenhang, etwas fügt sich da zusammen, was irgendwie auf eine halbwegs natürliche Art und Weise auch zusammengehört. Und dann ergeben sich natürlich auch solche Verbindungen aus Nachrichtendiensten und Zahlungsdienstleistern und wirken weniger erstaunlich. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Ich trete mal ein bisschen aus dem Inhalt des Films heraus und stelle die ganz offensichtliche Frage, wie kommt es denn eigentlich dazu? Du hast ja einen Partner in Crime bzw. Aufklärung des Crimes bei diesem Film, Oliver Dasgupta. Wie kommt es zu dieser Zusammenarbeit? Wie kommst du auf die Idee, so einen Film zu machen?
Also das sind zwei unterschiedliche Fragen.
Ja.
Also ich mal zum Ersten. Ich habe im Jahr 2022 mir überlegt, ich möchte einen Film machen über die Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Das war eine Ärztin, die sich selber das Leben genommen hat, nachdem sie vorher von einem Mob im Internet quasi so heftig angegriffen wurde, dass sie überhaupt keinen Ausweg mehr gefunden hat. Also sie musste ihre Praxis schließen. Alle ihre Mitarbeiterinnen haben ihr gekündigt, haben gesagt, wir können für dich nicht mehr arbeiten. Das Bedrohungsszenario ist zu heftig. Sie hatte damals in ihrer Praxis auch Securities angestellt, die Patienten oder getarnte Patienten, ich sage jetzt auch tatsächlich absichtlich nur die männliche Form, Messer abgenommen haben. Sie wurde nicht geschützt vom Staat oder zu spät und zu wenig geschützt. Und sie hat sich 2022 im Sommer dann das Leben genommen. Und mich hat diese Geschichte wahnsinnig mitgenommen und sehr tief berührt. Und ich habe dann einen Podcast gehört, und zwar Inside Austria vom Standard. Und da kam mir, zwar nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal ist es mir aufgefallen, oder lief mir damals Oliver Dasgupta quasi über den Weg. Und ich war sehr beeindruckt, weil er hat damals ein Interview mit Lisa Maria Kellermeier aufgenommen, das 10 Tage vor ihrem Tod entstanden ist. Und das war sehr beeindruckend. Und ich habe dann den Kontakt zu ihm gesucht und habe dann ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, einen Film mit mir zu machen? Gibt es von diesem Interview noch mehr als diese paar Ausschnitte, die man gehört hat? Und wir haben uns dann getroffen und beschlossen, wir machen diesen Film gemeinsam. Er hat uns dann dieses Interview auch zur Verfügung gestellt, das dann auch so ein bisschen das Rückgrat dieses Films wurde und so auch einen sehr, sehr intimen Einblick dann gegeben hat in auch die Gedankenwelt von dieser jungen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. So, also das war 2022. Der Film ist dann letztes Jahr 2023 erschienen und war sehr, sehr erfolgreich. Wir konnten da auch investigativ einiges bewegen, weil wir auch zumindest mal anstoßen konnten, dass die Staatsanwaltschaft in Berlin wieder tätig wird und auch nach diesem, da gibt es einen besonderen Täter aus dem Internet, der sie besonders wüst bedroht hat und das nachdem wieder geforscht wurde. Ja, und dieses Jahr war es so, dass ich eigentlich, wie glaube ich fast jeder an Politik Interessierte in Österreich, diese Marschalek-Enttarnung wirklich verschlungen hat. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alles dazu gelesen, aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, einen Film darüber zu machen. Bis zu dem Moment, als im März Florian Klenk darüber geschrieben hat, dass es eigentlich eine unglaubliche Sauerei ist, dass der Investigativjournalist Christo Grossiff aus Wien flüchten musste. Und ich glaube, er hat sogar im Titel geschrieben, keinen juckt's. Und dann habe ich mir gedacht, boah, mich juckt das total. Ich finde das eine unglaubliche Schweinerei, dass sowas in Österreich im Jahr 2024 möglich ist oder 2023, weil offensichtlich ist er ja schon letztes Jahr dann aus Österreich geflüchtet. Und habe mir dann eigentlich gedacht, das wäre ein Thema für einen Film. Und so kam das. Und dann habe ich zunächst mal bei Puls 4 angefragt, ob dieses Thema Spionage von Interesse wäre. Und die haben dann Gott sei Dank ganz schnell zugesagt. Und da war jetzt Egisto Ott noch gar nicht so sehr im Fokus. Also Das hat dann noch gedauert bis Karfreitag diesen Jahres und dann ist er verhaftet worden und dann ging das natürlich ganz schnell. Und ich habe dann Oliver Dasgupta dann auch gleich gefragt, hey, hast du Lust, diesen Film nochmal mit mir zu machen? Weil ich das auch natürlich sehr interessant finde, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Deutscher ist und der für den Spiegel und für den Standard arbeitet. Das heißt, da gibt es einen deutschen und einen österreichischen Blick auf dieses ganze Szenario. Und ich denke mir halt, dass, glaube ich, für uns Österreicher, die ja auch ganz gerne im eigenen Saft schmoren und sich unglaublich selber bemitleiden und sich denken, ja, wir können ja nichts dagegen tun, auch dieser Blick von außen einfach sehr hilfreich ist. Und Oliver hat dann Gott sei Dank auch gleich zugesagt und hat auch sein Adressbuch für uns geöffnet, was natürlich auch extrem super ist. Und wir haben dann ganz großartige Interviewpartner bekommen und er hat natürlich auch mit seinem Blick nochmal diesen ganzen Spionageskandal auch in eine andere Perspektive nochmal gerückt.
Gut, du hast schon erwähnt, Oliver Dasgupta arbeitet unter anderem für den Spiegel und den Standard und bringt hier auch diese beiden Sichtweisen ein. Es kommen ja sehr viele österreichische Journalistinnen und Journalisten in diesem Film auch als Interviewpartnerinnen und Partner vor. Wie kann man sich das vorstellen, dass hier dieses Wissen zusammengetragen wird? Ich habe mir das schon gefragt natürlich, weil habe ja selbst auch in einem Unternehmen gearbeitet, das investigativjournalistisch tätig war. Die Recherchen können ja nur bedingt von den Personen selbst ausgeführt werden. Also da wird sehr viel Wissen in einem kleinen Netzwerk, das untereinander sehr gut arbeitet, geteilt. Wie habt ihr das zusammengeführt?
Also, naja, es ist schon natürlich ein bisschen ein Puzzlespiel mit ungefähr 1 Million Teile. Und man weiß aber auch gar nicht, wie das Bild ausschauen soll, an dem man da jetzt gerade arbeitet. Und das ist tatsächlich auch die Arbeit dann insbesondere dann von meiner Katharin und mir dann gewesen, dass wir dann diese, ich weiß es nicht, 30 Stunden Interview oder es waren, glaube ich, mehr, irgendwie auch in geregelte Bahnen auch geleitet haben. Und wir haben dann uns relativ schnell dazu entschieden, wir machen einzelne Kapitel und wir sortieren quasi diese Interviews nach diesen Kapiteln. Und so haben wir uns dann quasi runtergearbeitet und dieses ganze Ding immer mehr verdichtet, geschaut, okay, welche Aussage brauchen wir jetzt, um noch irgendwie diesen Handlungsstrang zu vervollständigen. Und es ist halt natürlich dann immer dichter geworden. Und wir haben aber trotzdem irgendwie versucht, eine gewisse Leichtigkeit auch reinzubringen, weil natürlich das Thema irgendwie relativ komplex ist. Es ist ein Informationsmoloch, möchte ich sagen, weil es einfach so viele verschiedene Themen gibt. Also wir sind in Libyen unterwegs bei Wagner-Truppen, wir sind in München unterwegs bei der Staatsanwaltschaft, wir sind natürlich ganz viel in Wien und thematisch auch sehr viel in Wien, aber es ist natürlich einfach wahnsinnig schwer, da den Überblick zu behalten. Und wir haben halt jetzt versucht, einfach mal dieses ganz große Bild auch zu zeichnen und Oliver immer wieder reingeholt, der dann das Ganze abgesegnet hat und uns gesagt hat, so hey, ihr habt auf das vergessen, nehmt nur unbedingt noch das rein. Wir haben mitten im Schnitt dann noch beschlossen, okay, wir brauchen jetzt noch diesen und jenen Interviewpartner, der uns noch diesen Aspekt erzählt, um einfach ein gewisses Maß an Vollständigkeit zu haben. Also wir können natürlich gar keine Vollständigkeit haben, weil dieser Fall viel zu komplex ist und auch immer noch sehr in Bewegung ist. Aber das war ungefähr so das Ziel. Ich hoffe, es ist uns halbwegs gelungen.
Es ist ausgezeichnet gelungen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal festhalten. Der Film ist absolut kurzweilig. Also ich habe mich in dem Sinn auch, das darf man fast nicht sagen, aber auch gut unterhalten gefühlt. Es sind da sehr viele verschiedene Stränge aufgemacht worden und wieder zusammengeführt worden. Man hat zu jedem Zeitpunkt den Eindruck, oder man hat zwei Eindrücke, die sich miteinander verweben, nämlich das passt ja alles gar nicht zusammen und hoppla, das passt irgendwie doch zusammen. Und es ist erstaunlich. Wir haben hier in diesem Gespräch ja viele Akteure und Akteurinnen und Themen noch nicht erwähnt, die da drinnen auch vorkommen, die wir jetzt sicher nicht alle erschöpfend durchgehen werden, aber vielleicht noch die eine oder andere Person sollte erwähnt werden. Ich fange mal mit einem ganz Prominenten an, Julian Hessenthaler, der auch in diesem Film vorkommt. Jetzt haben wir Wirecard, das BVT, Hessenthaler ist aber aus einem ganz anderen Zusammenhang bekannt, nämlich von diesem Ibiza-Video. Wie kommt Julian Hessenthaler da rein?
Ja, also er ist eigentlich ein bisschen der Auslöser für das, warum ja dann sehr, sehr viele Pläne, die ja auch das Kickl-Innenministerium hatte, dann tatsächlich nicht aufgegangen sind. Ja. Also Julian Hessenthaler ist als der Ibiza-Videomacher bekannt, war ja auch bei euch schon im Podcast, hat jetzt auch ein fantastisches Buch herausgebracht. Also kann ich auch nur empfehlen, das zu lesen. Ich verschling's gerade. Und Julian Hessenthaler ist eine sehr erstaunliche Figur, wie ich finde, weil er einerseits natürlich auch aus höchst altruistischen Gründen auch dieses Video gemacht hat. Also er wollte tatsächlich auch diese Korruption innerhalb der FPÖ aufdecken. Und da gab es einerseits Straches Bodyguard. Oliver Rieberich hat ja auch diese ganzen Belege gesammelt. Also da ging es ja dann auch um Unterschlagung oder Hinterziehung. Also da wurden ja quasi dann Gelder von der FPÖ Richtung Strache transferiert.
Da kann man an dieser Stelle vielleicht auch an den Standard-Podcast noch einmal verweisen. Ich glaube, Inside Austria heißt ja der, wo es ja auch mit Rieberich, glaube ich, 4 Episoden gibt.
Ja, sehr unterhaltsam.
Zu diesen Belegen und den Sporttaschen ist in der Tat sehr unterhaltsam, ja.
Genau, also Julian Hessenthaler hat ja dann quasi Strache auch diese Videofalle dann auf Ibiza gestellt. Er hat es auch vorher schon mal probiert gehabt, da hat es dann aus diversen Gründen nicht funktioniert. So, und Julian Hessenthaler hat nicht nur das gemacht, sondern er hat dann, nachdem er sich ja dann vor der Verfolgung dann verstecken musste, durch die Soko-Tape, also die quasi dann versucht hat, dann die Hintermänner auszuforschen, die dann dieses Ibiza-Video gemacht haben, hat er dann angefangen, an dieser Libyen-Geschichte zu arbeiten. Also er hat ein Konvolut bekommen, wie er erzählt, wo er dann später dann mitbekommen hat, dass das von Kilian Kleinschmidt geschrieben wurde. Das ist ein ehemaliger UNO-Diplomat oder UNO-Beamter, der sehr verdienstvoll gearbeitet hat. Er hat ganz viele Flüchtlingsunterkünfte, also Zeltstädte auch geplant und betreut für die UNO und geschaut, dass da einfach die Menschenrechte auch eingehalten werden. So, und der wurde von Jan Marschalek wiederum beauftragt, etwas Ähnliches in Libyen zu machen, augenscheinlich. Und ist aber dann irgendwann einmal draufgekommen, dass eigentlich es nicht darum geht, hier humanitäre Hilfe zu leisten, sondern dass Jan Marschalek einerseits versucht, hier wieder Geschäfte zu machen mit Wirecard in Nordafrika, nämlich in Libyen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Flüchtlinge internieren möchte an der Südgrenze Libyens, die wiederum von Wagner-Soldaten, das sind für die, die es nicht wissen, das war eine Miliz, also die damals noch Putin zugeordnet wurde, die quasi für Russland aktiv war und eigentlich immer noch ist, die nennt sich jetzt nur anders, genau, die Wagner-Soldaten sollten junge Männer quasi ausbilden und so eine Art afrikanische Armee im Dienste Russlands bilden. So, und das Ganze sollte jetzt noch die EU finanzieren. Also eigentlich ein unglaublicher Wahnsinn, aber es haben sehr viele Politiker, nicht nur in Österreich, sondern genauso in Italien, in Deutschland und in Frankreich gesagt, ach, klingt eigentlich alles recht vernünftig, wo sollen wir einzahlen? Ja, und diese unglaubliche Geschichte hat dann Julian Hessenthaler dann auch untersucht und ist dann halt draufgekommen, was da eigentlich die Mechanismen gewesen wäre, welche Interessen da auch auf Seiten europäischer PolitikerInnen dahinter stehen, nämlich insbesondere bei den rechten Parteien, dass man Flüchtlingsströme eben dazu nutzen kann, rechte Politik zu machen. Also PolitikerInnen in Europa es brauchen, dann werden quasi die Schleusen geöffnet. Es gibt ganz schreckliche Bilder von Migrationsströmen, die von ertrinkenden oder ertrunkenen Flüchtlingen im Mittelmeer, von überlaufenden Stränden, von verzweifelten Personen, die auf der Straße leben in Europa. Und man hat einfach eine riesen Flüchtlingskrise in Europa und kann die einfach für seine Machenschaften instrumentalisieren. Und wenn man das nicht mehr braucht, weil man sich denkt, okay, jetzt haben wir genug Flüchtlinge, dann macht man die Schleusen wieder dicht und die Flüchtlinge bleiben eben wieder in Libyen interniert.
Das klingt, ich meine das nicht despektierlich, es klingt so aufs erste Hinhören fast ein bisschen verschwörungstheoretisch.
Absolut.
Wenn da jetzt nicht die entsprechenden Belege, Aussagen, die man jetzt auch in diesem Film sieht, sehen würde, würde man das, wenn man das jemand so im Wirtshaus, in dem ich nicht bin, wo mir Leute das erzählen, aber im Sprichwörtlichen bin und mir erzählt das jemand, denke ich mir, hast jetzt nicht erfunden im Sinn von, aber dass die FPÖ da jetzt mal anruft bei der Wagner Group und sagt, lass mir mal ein paar Flüchtlinge rein, damit ich die entsprechenden Bilder für meine Innenpolitik habe, dann klingt das ein wenig fantastisch. Aber warum sind gerade solche Mechanismen, die jetzt sehr plausibel dargelegt sind, nicht weiter öffentlich bekannt?
Tatsächlich habe ich mich das auch gefragt und ich muss ja dazu sagen, ich bin ja Filmemacherin und nicht in erster Linie Journalistin. Also ich arbeite natürlich mit journalistischen Mitteln, aber ich bin jetzt nicht im Tagesgeschäft, sondern ich bin ja meistens genauso Rezipientin wie die meisten anderen in Österreich. Und ich habe das nicht mitbekommen. Also ich habe sehr, sehr vieles tatsächlich nicht mitbekommen. Es ist mir wirklich im Verborgenen geblieben und ich habe auch Dinge einfach teilweise in Interviews, die ich dann dort geführt habe oder die Oliver geführt hat, zum allerersten Mal gehört, wo wir alle mit den Ohren geschlackert haben und uns gedacht haben, das ist ja total irre, dass das nicht publik wurde. Ich glaube, dass das einfach sehr komplex ist alles. Und was natürlich schon auch der Fall ist, ist, so super Ibiza war und so sehr das irgendwie sehr vieles vereitelt hat, es hat aber auch sehr, sehr vieles zugedeckt. Und das ist dann in Vergessenheit geraten. Und man muss jetzt auch sagen, Ibiza ist jetzt 6 Jahre her, mehr als 6 Jahre her. Und wir haben jetzt natürlich noch mal ganz andere Probleme in unserem Land. Und dadurch beschäftigen wir uns vielleicht mehr mit dem Tagesgeschehen, mit einer Flutkatastrophe, mit Covid, mit Inflation etc. Und das ist so ein bisschen jetzt schon so weit weg, dass man sich denkt, naja, das geht uns ja alles nichts mehr an.
Da ist schon sehr viel passiert dazwischen. Eine Pandemie war da auch noch, das stimmt, ja. Und Ibiza, ich meine, hilf mir auf die Sprünge, du weißt das sicher, aber 2019 ist das öffentlich geworden, aber tatsächlich, die Ereignisse liegen ja nochmal 2 Jahre zurück, oder? Das war 2017 schon, genau. die Geschichte. Ja, also es ist wirklich schon sehr lange her. Vielleicht kommen wir auf die FPÖ noch einmal zu sprechen. Also die ist jetzt vordergründig in dem, was wir bislang besprochen haben. Wie kommt diese Partei da eigentlich rein? Also wir haben da diesen Fall mit dem BVT. Vielleicht kannst du uns den noch einmal kurz schildern, was da passiert ist.
Also ich glaube, im Spätsommer 2017 tauchte ein Konvolut auf, also einige Schreiben, also glaube ich 40, 39 Seiten lang, alle möglichen Anschuldigungen, das BVT betreffend. Also da ging es um sexuelle Übergriffe, aber auch Prostitution, irgendwelche Drogen- und Sexpartys, Unterschlagungen. Also da dürfte es zugegangen sein. Also wenn man das sich so anschaut wie Sodom und Gomorra. Und das haben ganz viele Journalistinnen zugetragen bekommen, aber eben auch Rechtsanwaltskanzleien, PolitikerInnen etc. Und es haben sehr, sehr viele dann versucht, das nachzuvollziehen und zu recherchieren. Und gerade die Journalistinnen sind dann alle drauf gekommen, da ist eigentlich nichts dahinter. Also das klingt alles recht plausibel, wenn man es liest, aber das ist einfach nichts. Und dennoch ist es dann der FPÖ auch zugetragen worden. Natürlich, also es ist natürlich überall gelandet, aber jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ausholen soll. Also die FPÖ hat natürlich keine blauen, ich sage jetzt mal, oder der FPÖ nahestehenden Personen im BVT gehabt. Und das hat sie ein bisschen geärgert, weil sie nicht genau wussten, was dort vor sich geht. Also es gibt im BVT das Extremismusreferat, das vielleicht sowas wie die wichtigste Stelle dort ist. Also da wird ja natürlich dann nicht nur gegen Islamismus recherchiert, sondern natürlich auch gegen rechtsradikale Umtriebe.
Also man könnte sagen, die FPÖ war motiviert, nähere Einblicke in das BVT zu erhalten und hat sich gedacht, wir schauen da mal sehr genau hin vielleicht.
Ganz genau, ja. Also, und sie haben tatsächlich auch dann über längere Zeit dann gebraucht, aber also, ich meine, jetzt gar nicht so viele, ein paar Monate waren das. Also sie waren ja, glaube ich, im Dezember wurden sie angelobt und wenn ich mich nicht täusche, am 28. Februar war dann diese Hausdurchsuchung im BVT. Sie haben dann tatsächlich es erreicht, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, okay, da gibt es genug Verdachtsmomente, wir durchsuchen jetzt das BVT. Und insbesondere hat sich dann eine Truppe bestehend aus Polizisten, die auch sehr der FPÖ nahestehen, also die meisten dort zumindest, haben sich dann diesem Extremismusreferat gewidmet und haben dort alles rausgetragen, was dort nicht nagelfest ist, und haben halt mal geschaut, ob sie da irgendwas finden, was halt gegen die FPÖ gerade verwendet wird.
Ja, das klingt sehr eigennützig aus der Perspektive der FPÖ, und dann wundert es auch nicht, dass die FPÖ in dieser Geschichte auch mit verwickelt ist. Das erinnert mich an eine andere Szene in dem Film, die jetzt mit der FPÖ gar nicht unbedingt etwas zu tun hat, aber sehr viel darüber aussagt, mit welcher Nachlässigkeit hier auch bei österreichischen Behörden gearbeitet wird. Die Szene, auf die ich anspiele, ist die, dass bei einer Bootsfahrt Telefone von, was waren das, BVD-Mitarbeiter oder Ministerien?
Nein,
Ministerien. Ministerien, da Telefone ins Wasser gefallen sind, die wieder herausgefischt wurden offensichtlich und dann übergeben worden sind, diese Diensthandys, mit der Bitte, man möge die Daten retten. Und die sind dann bei Egister Ott, glaube ich, gelandet. Mhm. Und,
genau, es hieß, sie seien kaputt und ja, man würde sie jetzt zerstören, ganz sicher zerstören.
Genau, und die logische Reaktion, die man sich von jemand, der sensibel mit seinen Daten umgehen will, erwarten würde, wäre, dann bitte zurück, also dass man dieses Telefon erst einmal vielleicht gar nicht so leichtfertig aus der Hand gibt, aber dann auf jeden Fall zurückverlangt und selbst schreddert, ist einfach nicht passiert, sondern die sind dann einfach verkauft worden. Und irgendwie war diese Szene für mich so symptomatisch, nämlich auch, aber das soll sich die Zuseherin oder der Zuseher dann selbst beim Anschauen des Films vor Augen führen, wie es dazu gekommen ist, dass diese Telefone ins Wasser gefallen sind. Aber es ist so symptomatisch dafür, wie man sich auch vorstellt, dass österreichische Behörden funktionieren. Also dieser Mangel an Professionalität, der jedem von uns lachhaft vorkommt, im Vergleich dazu, wie wir es gewohnt sind, auch mit aus Filmproduktionen beziehungsweise anderen Kontexten, wie fast schon paranoid drauf geschaut wird, dass man seine Daten schützt, wie leichtfertig dieser Umgang dann in der Praxis anscheinend funktioniert. Also das fand ich leider erheiternd, aber in Wirklichkeit hat es schon eine gewisse Tragik.
Ja, wobei, da muss man ja dazu sagen, dass ja die Handys ja tatsächlich an einer eigentlich sicheren Stelle gelandet wären. Also wäre das BVT durchaus nur mit seriösen Mitarbeitern bestückt gewesen, dann wäre das ja auch eigentlich eine sehr gute Idee gewesen, es dort zu lassen. Ja? Also ja. Nur war dem halt nicht so.
Ja, aber auch da natürlich, Hollywood hat uns gelehrt, hier skeptisch zu bleiben, und dann wäre wohl der Schluss gewesen, die Geräte trotzdem zurückzuverlangen. Aber ja, ich verstehe schon, dass es hier einen Hintergrund gibt, der ausreichend Vertrauen schaffen sollte, dass sie dort an der richtigen Stelle eigentlich liegen. Sprechen wir ein bisschen über die Verwertung dieses Films beziehungsweise die Sichtbarkeit. Wo kann man denn dieses schöne Werk sehen jetzt?
Genau, also der Film läuft exklusiv auf Join.at momentan. Also es gibt ja auch eine deutsche Version von Join, aber auf der österreichischen. Und da kann man sich gratis registrieren und den Film gratis sehen. Er wird aber auch am 3. Oktober auf Puls 4 zu sehen sein in der Primetime um 20.15 Uhr. Genau, also das sind momentan so die Möglichkeiten, wo man diesen Film sehen kann.
Ja gut, ich hoffe, dass diese Möglichkeiten auch wahrgenommen werden, weil ich denke, dass der Film schon einen sehr wertvollen Beitrag dazu leistet, österreichische Innenpolitik auch zu verstehen und die Zusammenhänge, die in einem Teil der österreichischen Politik auch notwendig sind, verstanden zu werden. Wenn wir jetzt noch einmal aufs BVT schauen, um das Verständnis für die Innenpolitik hier an der Stelle zu vertiefen. Diese Vorfälle hatten ja auch handfeste Konsequenzen im Hinblick auf den Umbau des BVTs. Das kommt ja auch in dem Film vor, vielleicht kannst du uns das auch noch einmal schildern.
Also zum einen muss man dazu sagen, das BVT existiert jetzt gar nicht mehr. Es heißt ja jetzt Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Das war eine der Konsequenzen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 2018, 2019, dann ist doch sehr spannend, was damals passiert ist. Es gab nämlich zweierlei Bestrebungen, also Nachrichtendienste in Österreich umzubauen, nämlich eher so in Richtung Geheimdienste. Also in Geheimdienste haben natürlich mehr Befugnisse auch als Nachrichtendienste. Die können halt auch Operationen durchführen im Geheimen und jetzt nicht nur Nachrichten beschaffen. Und es gab einerseits die Bestrebung, in Karin Kneißls Außenamt einen Geheimdienst zu installieren. Da wäre dann Egis Dort, von dem wir vorhin auch schon gehört haben, einer der leitenden Funktionäre geworden. Und das finde ich eigentlich fast noch erstaunlicher, es gab sehr weit gediehene Pläne, innerhalb des BVT eine eigene Einheit zu schaffen, auch örtlich getrennt, nämlich in einer Polizeikaserne. Ich glaube, in Meidling hätte es einen neuen Geheimdienst geben sollen. Es wurde auch schon, ich glaube, die SPÖ hat geschrieben, eine blaue Stasi hätte das sein sollen. Also es wären handverlesene Beamtinnen und Beamten dorthin verfrachtet worden, um an der Staatsanwaltschaft und an der Polizei vorbei zu ermitteln. Da wären dann Personen betroffen gewesen, wie möglicherweise, ich fabuliere jetzt mal, JournalistInnen, AktivistInnen, vielleicht auch andere PolitikerInnen. Man hätte vollen Zugriff gehabt aufs Extremismusreferat. Man hätte genau gewusst, okay, wo wird jetzt Richtung Rechtsextremismus, Richtung FPÖ auch ermittelt, hätte diese Ermittlungen auch natürlich relativ schnell abdrehen können. Und das hätte operativ werden sollen, ich glaube, am 1. Juni 2019. Und wäre nicht das Ibiza-Video dazwischen gekommen, dann wäre das passiert. Und ich glaube, also für mich ist das eigentlich tatsächlich eine der furchtbarsten Szenarien in dieser ganzen Geschichte, nämlich, dass hier sehr offensichtlich die Demokratie in Teilen ausgehebelt worden wäre.
Ja, das klingt wirklich dramatisch und auch mit dem zusätzlichen Wissen, dass die Kooperation auch mit ausländischen Nachrichtendiensten ja auch zum Erliegen gekommen ist. Letztendlich durch diesen Vorfall im BVT wirft das wirklich kein gutes Licht auf die Art und Weise, wie Nachrichtendienste oder mögliche Geheimdienste in Österreich funktionieren. Das BVT hat tatsächlich eine sehr kurze und sehr glücklose Karriere gehabt. Ich kann mich selbst noch erinnern, als Abgeordneter hat damals Mikkel Leitner alle Sicherheitssprecher, ich glaube, es waren nur Männer, einbestellt zu sich, um zu erklären, dass die Entwicklung des polizeilichen Staatsschutzgesetzes, an dessen Endpunkt ja auch die offizielle Schaffung des BVDs als Behörde dieser neuen Statur stehen sollte, also sie hat ein Treffen dazu einberufen, dass das sozusagen als Allparteienkonsens mehr oder weniger zumindest in der Entwicklung dieses Gesetzes abgeführt wird. Das war ein, glaube ich, ein fast einjähriger Prozess, der eigentlich nur ein Schauprozess war, also Prozess im Sinn von Entwicklung. Also man hat mehrere Studienreisen unternommen, unter anderem nach Norwegen und in der Schweiz, an der ich auch teilgenommen habe oder an denen ich auch teilgenommen habe, plus einige Veranstaltungen. Letztendlich ist dann aber im Ministerium ein sehr schlampiger Entwurf für dieses polizeiliche Staatsschutzgesetz rausgekommen, der sehr viele Stellungnahmen ausgelöst hat und dann auch noch ziemlich massiv geändert wurde. Also allein in der Entstehungsgeschichte gab es da schon einige, wenn man so will, Entwicklungsfehler in diesem Gesetz, das als Grundlage fürs BVT gedient hat. Und es hat dann auch, ich weiß nicht, wann es beschlossen worden ist, 2015 eine relativ kurze Karriere hingelegt und heißt eben jetzt DSN. Danke auch fürs Erinnern, dass Frau Kneißl als ehemalige Ministerin in diesem Film vorkommt, mit mir bislang noch nicht bekannten Szenen ihrer Hochzeit, bei der ja auch eben Putin zu Gast war, wie wir alle wissen.
Ja, da ist viel Schönes dabei.
Da ist wirklich viel Schönes dabei, auch aus der lokalen Politik. Auch das lasse ich so jetzt mal als Teaser stehen, damit man sich das auch ansieht. Also das war wirklich schön.
Ja, ich darf vielleicht noch abschließend sagen, Also dieser Film bei aller Tragik ist eigentlich saukomisch. Also Er ist einfach, glaube ich, wahnsinnig lustig, auch in weiten Teilen. Also ich glaube, man bleibt so ein bisschen ratlos zurück und denkt sich nur, um Gottes Willen. Also es ist tatsächlich irgendwie, ein Freund von mir hat gesagt, das ist nicht James Bond, das ist mehr so Slow Horses.
Ja, also es ist wirklich, ich kann das nur unterstreichen, es ist einem zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig und zum am Kopf greifen. Man hat sehr viele Aha-Momente. Und ich kann nur noch einmal sehr nahelegen, dass die Zelle Putins Wiener Spione auch wirklich angeschaut wird. Ja, liebe Alexandra, vielen Dank fürs Kommen, für das interessante Gespräch, für das Erläutern der Hintergründe dieser Filmdokumentation. Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.